Ist das anders? Ist es immer noch da? Du bist noch gerne da?
Ja, also es ist ganz lustig, dass ich jetzt zu dir spontan nie gesagt habe, weil ich ja hier auf Österreich, wenn ich mit Österreichern rede, dann oft na sage, weil die sagen ja
Na,
na, wenn sie
na,
nee sagen. Und das habe ich mir
na.
irgendwie ein bisschen
Ja, ist
angeeignet, ohne
schön.
dass ich jetzt mein Hochdeutsch so vernachlässigen will, sage ich mal, und auch nicht tue. Ja, das Heimweh habe ich so stark und also auch nicht annähernd wieder so gehabt, würde ich sagen. Also der Schlüssel war tatsächlich, dass ich mit den Freundinnen, engen Freundinnen, also ich glaube, es war sogar noch mehr Freundinnen als Freunde als Familie, dann gesagt habe, oh, ich brauche sowas wie, was, ich rufe mal kurz an oder ich so, ich meine, es geht halt nicht, wo man sagt, ach, ich guck mal kurz auf den Kaffee vorbei, ne, so. Sondern das war nämlich das Problem, dass alle irgendwie dachten, wenn wir telefonieren, dann dauert es mindestens eine Stunde. Also muss man sich ja verabreden. Und eine Verabredung dauert vielleicht und so. Naja, und nachdem aber dieses Erlebnis eben so war, habe ich den Freundinnen das natürlich gesagt und die schlugen alle die Hände über den Kopf zusammen und haben gesagt, nein, um Gottes Willen, du kannst eh anrufen, jederzeit. Und stimmt, das muss ja auch
Du
nicht immer so
musst nicht
lange.
einen Termin machen.
Genau, es muss ja auch nicht immer so lange dauern und
Nachts
so.
um drei.
Und das hat es eben dann eigentlich beseitigt, kann man fast sagen.
Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich. Staunen Sie. Und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich, wunderschön, dass du da bist, die bezaubernde und wahnsinnig kompetente, ich mag sie seit vielen Jahren, ich begrüße Birgit Deutschmann bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Birgit.
Ja, danke, danke, dass ich hier sein darf, liebe Eva. Ich freue mich total, bei dir im Podcast zu sein.
Ich nehme an, ich grüße von Leipzig, aus Leipzig nach Graz. Ja.
Genau.
Birgit, du bist provokativer Profi. Dazu werden wir gleich noch zwei Sätze sagen. Du bist Coach, du bist Trainerin. Ich sag mal ganz flott, du lebst in Deutschland und in Österreich und in Deutschland. Wie gesagt, ich grüße dich jetzt aus Leipzig nach Graz. Und ich möchte gern von dir wissen, ob es humortechnisch einen Unterschied gibt, ob man in Norddeutschland unterwegs ist oder im schönen Graz, im schönen Österreich.
Ja, das finde ich schon. Also es
Ja.
menschelt zwar überall, auch also so angenehm und positiv, weil ich in Deutschland, in Norddeutschland ja meine Familie, meine Ursprungsfamilie habe und auch noch nach wie vor tolle Freunde und also auch so eine Freundschaftsfamilie würde ich es wirklich fast nennen. Und genauso habe ich aber auch in Graz zwischenzeitlich unglaublich ja, tolle Familie, vor allem tollen Mann und auch tolle Freunde. Und ich finde es sehr angenehm und ich fände es auch leicht. Also ich bin jetzt fast 8 Jahre in Graz auch, und meistens in Graz, also meistens in Österreich und bin immer wieder positiv überrascht, wie gut ich hier auch aufgenommen wurde oder angenommen werde, wie gut sich es hier netzwerken lässt, beruflich wie privat. Und das macht mir einfach Freude.
Bist du gut angekommen
Ja,
bei den
sehr.
Grazern? Und trotzdem bist du ja auch Nord, Süd, Ost, West in Österreich, ne? Auch in Deutschland. Du treibst dich auch auf sommerlichen Inseln rum, in Griechenland für Workshops. Wir beide haben uns kennengelernt und das finde ich auch im Nachgang immer noch sehr beeindruckend. Wir hatten einen Online-Workshop bei der Lotte, bei der Nuni Höfner zum provokativen Stil. Zwei Münchner Kolleginnen, die seit 20 Jahren da auch einen tollen Job machen, den Humor in Coaching und Therapie zu bringen. Und ich fand so beeindruckend, mich beschäftigt ja auch seit Corona, wie kriegen wir die Herzlichkeit und die Zugewandtheit durch die Linse. Und ich fand es wirklich schön, auch mit dir zu arbeiten, weil du so viel Herzlichkeit und Zugewandtheit ausgestrahlt hast, was du real und live ja auch tust. Aber ich fand es nochmal besonders, weil das kriegt gar nicht jeder durch die Linse. Ja, es kriegt gar nicht jeder in die Kiste, in den Computer rein. Das ist für mich auch ein Großteil meiner Arbeit. Ne? Wenn ich ein Online-Coaching mache, ich treffe mich immer mit Leuten am liebsten live und dann mache ich auch super gerne online weiter, weil ich finde so, es fehlt die Hälfte und trotzdem kann man genauso gut und herzlich und zugewandt arbeiten.
Ja.
Wie bist du zum provokativen Stil, wie bist du zum Coaching gekommen?
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ehrlich gesagt ist mein Ex-Mann schuld, würde ich fast sagen. Ex-Mann?
Sollen wir gleich mit der Geschichte von deinem Ex-Mann rein?
Unbedingt, aber der hat mich durch die Ehekrise nach Hamburg zum Familienstellen geschleppt, sage ich mal. Und ich hatte davon vorher schon mal gehört. Und das hat zum einen ganz viel bewegt im positivsten Sinne. Und ohne da jetzt auch auf dieses Thema selber einzugehen, aber wir sind dadurch eben bei Coach, Heilpraktikerin in Hamburg gelandet, die auch ausgebildet hat in der sogenannten Individualsynthese und ein Teil davon war provokative Gesprächsführung. Und ich habe dann 2007, also oder anders, 2006 habe ich meine Heilpraktikerprüfung bestanden, die habe ich gemacht, weil ich kinesiologisch gearbeitet habe und dafür wollte ich die Legitimation zum Heilen haben. Und bin dann aber in die Ausbildung gegangen und da war provokative Gesprächsführung dabei. Das Provokative ist ja sehr humorvoll, was man, glaube ich, von dir zwischenzeitlich auch schon weiß, wer dich ein bisschen kennt und auch noch weiß, was du für ein Institut hast. Und das Seminar habe ich, glaube ich, da dreimal in einem Jahr mitgemacht, weil ich das so faszinierend fand, wie man Dinge oder Probleme, wo man feststeckt, so auf den Kopf stellen kann, dass man darüber wieder lachen kann und damit eine irrsinnige Freiheit und einen neuen Handlungsspielraum in gefühltem Handumdrehen wiederbekommt. Und die hat dann 2007 gesagt, wer den Frank Farrelly, der ja die provokative Therapie begründet hat in den 60er Jahren, gesagt, der muss nach München zum DIP, wo wir uns dann eben irgendwann begegnet sind. Ja, und so hat es seinen Lauf genommen und das hat mich dann nicht mehr losgelassen, weil das mein Leben derart positiv verändert hat. Zusammen auch, du hast Noni und Lotte, glaube ich, eben schon kurz erwähnt vom DIP in München, wo ja auch das, das Improvisationstheater mit unterrichtet oder ausgebildet wird, wie auch immer. Und ich sage immer, das hat echt so mein Korsett von meinen Hüften genommen, was ich mir irgendwie umgeschnallt hatte, um jemand zu sein, der ich, glaube ich, eigentlich gar nicht war. Aber so hatte ich irgendwie das Gefühl, eine Weile besser durchs Leben zu kommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, mit dieser Lust am Scheitern, die das Impro ja so sehr befördert lebt sich's einfach viel besser und viel leichter.
Und dann hast du dich auf den Weg gemacht, auch Coach zu werden Menschen in Krisen zu begleiten. Genau, Frank Farrelly. Und ich habe ja auch schon eine Folge mit der Charlotte Cordes gemacht, auch in unserem Podcast Humor Expertin fragt Führung, wo Lotte den provokativen Stil erklärt, ne, auch ein wichtiger Bestandteil für uns hier am Humorinstitut. Und Frank Farrelly ist Sozialarbeiter, ein amerikanischer Sozialarbeiter, der angefangen hat nach Carl Rogers, ne, also auch sehr zugewandt, sehr interessiert, sehr wenig bewertend. Also alles, was Carl Rogers, was wir an ihm schätzen, hat er dann die Provokationen, die liebevollen mit dazu genommen. Genau, wir haben uns über den provokativen Stil kennengelernt. Vielleicht für die Folge mit Lotte noch nicht gehört haben, lass uns gerne mal ein paar Beispiele reingehen, weil ja auch jeder Coach tatsächlich anders arbeitet und ich würde gerne ein bisschen zu greifen kriegen, was so das Besondere auch an deinem Stil ist. Wie gesagt, selbst online kommt deine Sympathie und deine Zugewandtheit durch die Kamera. Das ist was ich an dir total mag und schätze. Aber du hast ein schönes Beispiel uns heute mitgebracht von einer Mutter, die völlig verzweifelt zu dir ins Coaching kam, mit ihrem 17-jährigen Sohn, der überhaupt gar nicht das tat, was sie wollte.
Ja, genau. Ja, der kam tatsächlich, ich sag mal, das finde ich wichtig dazu zu sagen, weil man es ja nicht sieht, aber so ein, ich sag mal, großer junger Mann, gut angezogen, also wie so Jugendlicher gut angezogen durchaus aussieht, irgendwie ist schon sportliche Schuhe, Jeans, wie auch immer, jedenfalls sehr ordentlich. Und setzte sich in den Stuhl und sagte eben als erstes, verschränkte die Arme und sagte, also ich sag hier schon mal nichts, weil ich wäre ja nicht krank. Also da muss man sagen, das hatte so den Hut auch der Heilpraktikerin auf, also zu der Zeit in Norddeutschland. Das war auch eins meiner Anfänge. Und die Mutter sagte dann eben voller Sorge, er hätte ein paar Mal die Schule geschwänzt und ist da nicht hingegangen und hatte irgendwie auch seine Obstschalen im Zimmer aufgestapelt, anstatt sie wieder rauszutragen und so. Also die Mutter hatte Sorge, der ist jetzt kurz vor unter der Brücke, glaube ich, sage ich sozusagen. Und sie, ohne dass sie das natürlich ausgesprochen hat, aber sie machte sich Sorgen, der kommt jetzt auf die völlig falsche Spur. Und genau, nachdem der Sohn gesagt hatte, ne, so verschränkt die Arme, ich sage hier schon mal nichts, weil ich bin ja nicht krank, habe ich dann gleich fröhlich dazu gesagt, voller Wohlwollen, das ist super, weil dann kann ich hier mehr reden, das mache ich sowieso gern und das ist perfekt und so weiter. Und das brachte ihn sofort auf den Plan zu widersprechen und zu sagen, Moment mal, ne, so, er will auch was sagen. Und dann habe ich eben noch gesagt, dass zu der Mutter, dass er, so wie er aussieht, ja maximal noch eine Karriere unter der Brücke vor sich hätte. Und tschau, also das wird nichts mehr, ne? Also dreimal Schule schwänzen, Obst vergessen, dann ist das vorbei. Also
Da
genau.
hast
Und
du
da
wenig,
protestierte er dann
wenig
richtig
Hoffnung
und
gehabt.
sagte, nein, so schlimm wäre er auch nicht. Und das ist ja wohl eine Frechheit und wie auch immer. Und da dachte ich, ups, er sagt doch was, also so richtig. Und dann war auch mitten im Gespräch und die Mutter war dann sehr gerührt und sehr, also hat nochmal gemerkt, dass sie sich zu viele Sorgen gemacht hat. Und das ist einfach ein schönes Beispiel dafür, wie man mit so einer übertriebenen Aussage die Menschen dazu bringen kann, viel schneller eben darüber doch in gewisser Weise sogar zu schmunzeln, eben vor allem den Widerstand immer wieder in die für die Menschen gesunde Richtung zu locken, so ein Herauslocken. Und ja, und da hat auch diese eine Sitzung hat das alles behoben. Also auch wenn das, ich will das gar nicht als Wunderheilung hinstellen, aber es ist doch oft, dass ein, zwei Sätze wirklich die Dinge komplett verändern im positivsten Sinne.
Und ich habe das Beispiel jetzt gerade für einen Blog, auch für unseren Humorblog benutzt und geschrieben, ne? Du hattest es mir auch geschickt. Und was ich sofort merke, so beim Schreiben, ist, dass so ganz viel fehlt, ne? Also liebevoll mit Problemen umzugehen oder provokativ einem Problem mehr zuzustimmen, als dem Klienten lieb ist, und dann wieder was in Bewegung zu bringen, weil man auch die ganze Körpersprache von dir nicht sieht und die Zugewandtheit, ne? Als du mir das erste Mal erzählt hast, dieses, du bist erstmal sehr wertschätzend, du bist wenig wertend, wenn jemand zu dir ins Coaching kommst, du nimmst erstmal alles, was kommt, ne? Du traust den Menschen eine Fähigkeit zu, ihr Leben selber zu managen, sich nicht zu sehr verhärten in verschiedenen Problemen. Und manchmal ist es ja auch im Coaching, sind auch ein, zwei Sitzungen ja völlig ausreichend, ne? Ich bin jetzt auch gar nicht so ein Fan von Wunderheilung. Das liest sich immer so spektakulär, ne? Aber manchmal braucht man auch zu einer Positionierung gerade einen Geschäftsführer, der seine Rolle nochmal klarer finden will. Und manchmal reichen auch zwei, drei Sessions. Das ist jetzt gar nicht so, dass ein Coaching irgendwie immer anderthalb Jahre dauern muss. Das darf es aber auch. Wenn es komplex und problematisch ist und länger gedauert hat, um zu entstehen, dann braucht es manchmal auch ein bisschen. Genau. Aber dass dieses Zugewandte, jemandem was zutrauen und gleichzeitig zu sagen, das wird auf keinen Fall was, ja, aus dem Jungen wird nichts mehr. Und die Irritation entsteht, weil ich gucke dich an und du magst mich, ne? Du traust mir was zu, du traust der Beziehung von Mutter und Sohn was zu, und gleichzeitig sagst du aber eben was, was überhaupt nicht zu deiner Körpersprache und zu deiner vertrauensvollen Atmosphäre passt, die du im Raum schaffst. Und das ist eigentlich die grundlegende Idee, provokativ zu arbeiten, dass ich neben der Logik und Folgerichtigkeit, die ich als Coach auch habe, in bestimmte Sachen liebevoll rein provozieren kann. Genau.
Absolut. Also diese nonverbale Kraft, finde ich, ist da nochmal, daran musste ich gerade denken, während du gesprochen hast. Eben, das wissen ja zumindest im Coaching-Bereich natürlich viele, nicht alle Laien, aber die ist zu unterschätzen, wäre jetzt die Untertreibung des Jahrhunderts, sondern eben die ist viel, viel, viel größer, als es die meisten Menschen wissen. Und deshalb ist das, was wir sagen, dann doch nur so das kleine i-Tüpfelchen. Aber wenn ich eben in meiner ganzen Haltung den Menschen das zutraue, dann hat das eben viel, viel größere, viel, viel, eine viel, viel größere Wirkung. Und die Worte, ja, locken dann trotzdem diesen Widerstand, aber in diese Ressource, in diese Stärke, in diese Kraft hinein, dass dieser Mensch sagt, nee, ich kann das, ich will das, ich keine Ahnung. Oder ich werde gelassener, das kann ja manchmal auch ein Thema sein, wo man sich über irgendwas dauernd ärgert und man kann es nicht wirklich ändern. Aber ich bin plötzlich viel gelassener. Es war sicherlich in dem Beispiel auch bei der Mutter dann der Fall, die einfach viel mehr Gelassenheit plötzlich gefühlt hat und auch ihrem eigenen Sohn wieder mehr Leben als unter der Brücke zugetraut hat.
Genau, und damit macht sich der Brustkorb auf, ne? Und
Ja,
auch der Kopf macht sich
genau.
auf. Ja.
Genau.
Jetzt hast du gerade schon erzählt, dass du in Norddeutschland gelebt hast und auch eine Trennung hinter dir hattest und dann bist du nach Österreich gegangen. Wie war so dieser, also gar nicht im Sinne von, gibt es da unterschiedliche Humorregionen, sondern eher, ich finde ja, ich bin auch sehr oft umgezogen in meinem Leben, vor allen Dingen in Ausbildung und Studium, auch so zwischen den Berlin und Hamburg und Dortmund und England und wieder zurück und dann irgendwann nach Leipzig, eigentlich sehr in die Nähe dessen der Region, wo ich ursprünglich aufgewachsen bin. Und in der Regel ist es ja so, wenn man umzieht, kennt man erstmal keinen, man hat nichts Vertrautes, ne? Man hat nichts. Wie hast du das gemacht? Wie hast du da deine Fühler ausgesteckt? Du sagst jetzt nach 8 Jahren, du bist ja echt gut angekommen. Wie hast du das gemacht und hat dir Humor geholfen, auch in dieser Zeit, wo du niemanden kanntest und wo alles neu war und wo man eben auch nichts Vertrautes hat oder nichts, wo man sich schon angekommen fühlt?
Ja, mit Sicherheit. Also Humor hilft echt immer, sage ich mal. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der schon vorher an meine Seite gekommen ist, also viel bewusster an meine Seite gekommen ist. Und ich glaube, ich habe so ein Vierteljahr, wie soll ich sagen, mich in der Wohnung nicht versteckt, aber doch mir wieder Nest gebaut, so würde ich es mal sagen. Ich bin ja mit meinem jetzigen Mann da direkt zusammengezogen. Aber wir haben uns eben eine neue Wohnung genommen, also nicht in sein Nest gezogen, sondern neu gestaltet, also alt und neu oder wie auch immer beides gebraucht ist, irgendwie so kompatibel gemacht, so würde ich es mal sagen. Und habe dann geguckt, aha, was brauche ich hier eigentlich? Hatte mich ein bisschen vorinformiert, aber nicht bis ins letzte Detail. Oder es fehlen, glaube ich, eigentlich viele Details. Aber ich würde sogar sagen, wenn ich alles gewusst hätte, wäre ich vielleicht auch nicht umgezogen, weil es eben andere Voraussetzungen braucht, um sich eher als Coach selbstständig machen zu können. In Deutschland kann das, glaube ich, nach wie vor jeder theoretisch, Ausbildung hin oder her. Und hier gibt es eigentlich nur zwei Zugänge. Das eine ist der Beruf der Lebens- und Sozialberatung und das andere ist die Unternehmensberatung. Und die Unternehmensberatung, das ist ein großer Komplex, aber den habe ich dann tatsächlich auch noch bekommen als EU-Gleichhaltung. Man höre und staune, das habe ich geschafft, weil ich auch systemischer Business Coach bin. Und das haben die eben dann, ja, ist durchgegangen, ist juristisch geprüft worden, war auch ein ziemlicher Angang. Und da bin ich praktisch eingeschränkt auf Führungskräfte-Coaching, Entwicklung, Kommunikation, Konfliktmanagement und so weiter. Und was ich aber vor allem im Fokus hatte, war die Lebens- und Sozialberatung, weil da würde ich sagen, es war eher so das, wo ich auch herkomme oder was ich auch in Deutschland schon gemacht habe, zwar auch mit Führungskräften und so weiter, weil ich ja nicht so sehr gucke, was ist das für ein Problem? Ist das eine Krankheit oder ist das ein Konflikt oder ärgere ich mich dauernd oder also was ist es? Weil der Prozess, dieser humorvollen Provokation ja der gleiche ist. Ja, und dann habe ich eben geguckt, also wie kriege ich die Anerkennung, so muss ich sagen. Und habe dann ein Institut gefunden, die geguckt haben, was können sie anerkennen von dem, was ich schon gemacht hatte? Und was soll ich noch machen? Fand ich schon auch nicht so toll, dass ich überhaupt noch was machen musste, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl habe, ich arbeitete wirklich gleich. Oder hatte die Voraussetzungen schon. Aber gut, ich habe da ein paar Sachen gemacht und allein das hatte natürlich doch den Nutzen und den Vorteil, dass ich Menschen kennengelernt habe, die in diesem Bereich irgendwie unterwegs sein wollen, also ja auch noch nicht waren, aber wollen. Und das hat eigentlich so diesen Samen, glaube ich, auch nochmal gelegt. Hier dieses Netzwerk, also persönliche Netzwerk, da war ja auch, das war ja noch vor Corona-Zeiten. Ich bin ja 2017 hergezogen im Sommer und bin dann eigentlich überall hin. Also die Wirtschaftskammer bietet hier auch unglaublich viel, ob es rein für die eigene Berufsgruppe ist oder auch allgemein Wirtschaftsfrühstück oder ein Sommerfest oder ein Sommer-Summit für die EPUler. Also EPU sind die Einzelpersonenunternehmerinnen und so weiter. Dann wieder ein Neujahrsempfang und Birgit ist überall dabei gewesen oder auch jetzt immer noch viel, weil ich
Dich,
es
ja.
liebe, mit Menschen persönlich mich auch zu treffen, auch wenn ich online ja auch gut finde und auch gut geht.
Und trotzdem ist es ja auch eine Voraussetzung, live Menschen zu treffen, ja, um, glaube ich, auch an einem Ort neu anzukommen, ne? Sich neu zu verwurzeln. Genau.
Und da ist schneller viel weitergegangen, dass mein jetziger Mann da mal, ich weiß gar nicht, nach also was, paar Monate oder ein Jahr, dass die Kollegen von ihm dann schon mal sagen, Mensch, wie geht's eigentlich Birgit und so. Und da hat er gesagt, du, die kennt mehr als ich in Graz zwischenzeitlich, da muss ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Und nichtsdestotrotz habe ich aber, ich schätze jetzt rückblickend, war es so nach einem Jahr, ich sag mal, ich habe mich fast wie depressiv gefühlt trotzdem und das war Heimweh. Das war, also Jörg hat mich dann darauf gebracht, man muss sagen, dass mein Mann ist Psychologe auch, also ein bisschen vom Fach.
Da kommen wir auch gleich noch, aber im psychiatrischen Kontext, da kommen wir auch gleich noch dazu zum Humor.
Genau.
Da hattest du dolles Heimweh nach Norddeutschland.
Genau. Da hatte ich, und das war vor allem, glaube ich, wirklich, weil ich zu Anfang keine Freundin hatte hier und so beruflich zwar versucht habe oder auch ganz gut gelungen ist, da weiterzukommen, aber man hat dann doch vor Ort schon Freundinnen, die nicht jetzt alle nur in der Welt verstreut sind. Und ja.
Dass man so nahe Kontakte,
ja.
Und die lassen sich ja, also sozusagen Freundschaften lassen sich ja auch nicht übers Knie brechen, ne? Sondern dass man vertraute Menschen, die man natürlich auch erstmal ein paar Mal treffen muss, damit überhaupt Vertrauen entsteht, damit Nähe entsteht.
Genau.
Also dass du Freunde brauchtest, um auch gut anzukommen, Menschen, mit denen man lachen und weinen oder
und
sozusagen,
weinen,
mit denen man
totale Vertrautheit
teilen kann. Das heißt, das Heimweh, und das Heimweh ist heute, ich würde es gerne ein bisschen reverse machen, ne? Ich würde gerne mit dir sagen, zuerst heute gucken und dann auch nochmal zu deiner Familie und auch zu deiner Vergangenheit, weil du sagst, du bist gar nicht so humorvoll aufgewachsen. Das finde ich auch einen spannenden Punkt in deiner Biografie. Mhm. Und heute bist du jemand, der für mich, du machst ja im Prinzip auch mit deinem Mann in Österreich, du machst Humor-Coachings und du machst Humor-Workshops, so wie die Lotte Cordes und ich das in Deutschland machen, so machst du das tatsächlich auch in Österreich und manchmal auch Crossover. Ne? Auch wir sind ja im deutschsprachigen Bereich unterwegs und du auch, aber im Kern so machst du, bietest du Humortrainings und Humor. Wer einen Coach sucht, der mit liebevollem Humor arbeitet, der ist bei dir genau richtig. Zwei, drei, ohne dass ich mich verzettel. Du hast mir, als wir uns in Salzburg letztens getroffen hatten, einen wirklich schönen Abend zusammen hatten und ganz intensiv lange gequatscht haben, auch nochmal diese berührende Geschichte erzählt, dass du nach 25 Jahren Ehe dich getrennt hast und natürlich das auch Phasen von Trauer und Widerstand. Und das muss man auch erstmal aushalten, diese Krise. Und dass dein jetziger Mann dann an einem Tag in diesem Mitleid oder in diesem Leiden rein zu dir gesagt hat, ich schlage dir jetzt vor, zu deinem Ex-Mann zu gehen und dich dafür zu entschuldigen, dass er zu dir so doof war. Was ja wirklich auch ein, es hat mich sehr, sehr berührt, weil das ist ja immer wieder auch, wir als Profi haben natürlich auch ein Eigenleben und natürlich habe ich auch Phasen, wo ich müde bin, wo ich enttäuscht bin. Ne? Ich kam letztens aus einem Workshop, da war ich todmüde hatte irgendwie 20 Nachrichten von meinem Mann, was wir alles noch klären müssen, und ich kam nach Hause und ich schrieb nur, ich muss mich kurz zuckern, ich muss kurz was essen, dann können wir gerne wieder klären. Und er hatte ein Schokobrötchen an die Tür außen gehängt und dran geschrieben, erst essen, dann reinkommen. Das war jetzt bei weitem nicht so eine krasse Situation wie bei dir, ne? Aber es muss immer irgendjemand geben, egal ob privat oder natürlich wir dann als Coach in einer Situation, der sich erlaubt, die Situation oder das Problem nicht zu ernst zu nehmen und trotzdem liebevoll und zugewandt zu bleiben. Es muss sich jemand trauen zu provozieren auf eine ganz liebevolle Art.
Genau, ja. Und das war wirklich in der Geschichte, also für mich innerlich ein Moment, also ich erinnere den genau, den ich dir da erzählt habe, diesen Moment, wo er das dann gesagt hat, wo ich wirklich, wie soll ich sagen, schluchzend eigentlich dachte, war das jetzt ein Fehler zu gehen oder gegangen zu sein? Und alles war nochmal so, als ob es vom geistigen Auge lang lief. Und ich war ja auch von 300 Quadratmeter Wohnfläche, sage ich mal, auf 20 erstmal umgezogen und so. Und ich fand es auch, und finde es auch rückblickend alles richtig. Aber eben, es war so ein Melancholieanfall auch und so. Und dieser Satz von meinem jetzigen Mann eben, der ja mein, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, wie lange wir da zusammen waren, noch nicht so lang. Und der hat mich aber aus diesem völlig verzweifelten Schluchzen in ein Lachen verwandelt. Das war unfassbar. Also weil es war so paradox,
dass ich gar nicht. Geh du dich mal entschuldigen, dass dich jemand so scheiße behandelt. Los jetzt. Also das ist eigentlich dieses Schaffen, jemanden zu überraschen. Ja. Ne? Also und das tut uns als Profis natürlich genauso gut, wenn wir das den ganzen Tag in die Welt bringen. Tut uns natürlich auch saugut, wenn das eine Kollegin, ne, wenn wir zusammen sind und du mich aus was rausholst oder ich dich. Also ich finde dieses sich überraschen dürfen, egal ob privat oder beruflich, was auch nicht heißt, die ganze Zeit nur zu überraschen. Ne? So dieses neben, ich kann gut zuhören, ich kann gut aushalten, wenn es dir gerade schlecht geht, ich kann gut aushalten, wenn wir ein Problem ernsthaft besprechen, ne? Und ich kann aber auch dich überraschen und du auch mich. Ja. Ich wollte aber noch nicht ganz schnell weggehen von dem Heimat, von dem du vermisst, genau, der Sehnsucht. Wie ist das heute? Du bist jetzt schon gut angekommen, du fühlst dich da wohl, du arbeitest, lebst, liebst, landest, stattest und landest, auch aus Graz. Wie geht's dir jetzt mit der Heimat? Was machst du bei Heimweh? Ist das immer noch so groß? Ist das anders? Ist es immer noch da? Du bist noch gerne da?
Ja, also es ist ganz lustig, dass ich jetzt zu dir spontan nie gesagt habe, weil ich ja hier auf Österreich, wenn ich mit Österreichern rede, dann oft na sage, weil die sagen ja na, wenn sie nee sagen. Und das habe ich mir irgendwie ein bisschen angeeignet, ja, ohne dass ich jetzt mein Hochdeutsch so vernachlässigen will, sage ich mal, und auch nicht tue. Ja, das Heimweh habe ich so stark und also auch nicht annähernd wieder so gehabt, würde ich sagen. Also der Schlüssel war tatsächlich, dass ich mit den Freundinnen, engen Freundinnen, also ich glaube, es war sogar noch mehr Freundinnen als Freunde als Familie, dann gesagt habe, oh, ich brauche sowas wie, was, ich rufe mal kurz an oder ich so, ich meine, es geht halt nicht, wo man sagt, ach, ich guck mal kurz auf den Kaffee vorbei, ne, so, sondern das war nämlich das Problem, dass alle irgendwie dachten, wenn wir telefonieren, dann dauert es mindestens eine Stunde. Also muss man sich ja verabreden und eine Verabredung dauert vielleicht und so. Naja, und nachdem aber dieses Erlebnis eben so war, habe ich den Freundinnen das natürlich gesagt und die schlugen alle die Hände über den Kopf zusammen und haben gesagt, nein, um Gottes Willen, du kannst immer anrufen, jederzeit und stimmt, das muss ja auch
du nicht immer so lange. Du musst nicht einen Termin machen.
Genau, es muss ja auch nicht immer so lange dauern.
Nachts um drei.
Und das hat es eben dann eigentlich beseitigt, kann man fast sagen. Natürlich, nicht natürlich, aber ja, ich habe auch 2018 tatsächlich dann meine jetzt beste Freundin hier kennengelernt, würde ich sagen. Und da bin ich auch mit Frauen der Wirtschaft mit so einem Bus mitgefahren nach Udine. Im September, weiß ich noch, weil das ein Tag, nee, an dem Tag oder einen Tag nach, nachdem mein Vater dann gestorben war, genau, war, man noch überlegt hatte, fahre ich jetzt oder bleibe ich jetzt doch zu Hause, weil ich morgens, als ich den Wecker geklingelt habe, noch nicht wusste, dass er jetzt abends eingeschlafen war. Und ja, bin jetzt noch mal mehr dankbar, weil vielleicht wäre man sich nie über den Weg gelaufen, wie das so ist im Leben, ne? Manche Begegnungen muss man irgendwie, was heißt muss man, aber die, da ist man dankbar, dass die so passiert sind. Und ja, aber habe mehrere Freunde auch und Freundinnen und ja. Und das hat es zudem natürlich, was heißt beseitigt, aber hilft. Es hilft.
Das macht das Heimweh.
Ich bin einfach ein, also wir sind ja alle soziale Wesen, aber ich würde mich als hypersoziales Wesen bezeichnen.
Das ist auch eine schöne Bezeichnung. Mache ich mit. Hypersozial.
So, statt hyperaktiv, hypersozial.
Ja. Dass man nahe Kontakte. Tatsächlich muss ich gerade denken an eine WhatsApp-Gruppe, die ich mit zwei sehr guten Freundinnen habe hier in Leipzig. Auch alle Kinder, auch alle unterwegs. Die eine macht sich gerade selbstständig, die andere hat auch immer viel um die Ohren. So dieses, wir treffen uns einmal im Monat für einen Mädelsabend, ist never ever realistisch. Und tatsächlich sind wir dazu übergegangen, dass so dieses, ob mit der dreckigen Abwaschgabel oder so zwischen zwei Kindern, dass wir so ein bisschen dieses Hauptsache, wir hören voneinander und egal wie bescheiden, ja, und man trifft sich natürlich auch zum Lachen und zum Weinen, aber es ist auch gar nicht immer so Hochglanz, wir treffen uns nur zum Erfolge erzählen, sondern tatsächlich gibt es auch so Krisen, Mädels, ich brauche euch, wir müssen jetzt uns kurz treffen, sonst breche ich hier auseinander. Das gibt es auch, aber es ist oft auch nicht so möglich, wie wir uns das wünschen. Und dieses Verbindung halten, gerade wenn man auch so dünnhäutigere Phasen hat, das tut mir total gut.
Das glaube ich.
Ja. Das ist wichtig. Aber ich würde gerne noch mal zu dir, das hast du mir auch schon erzählt, das sagst du, Eva, ich bin gar nicht in so einem humorvollen Haushalt groß geworden. Humor war gar nicht so als ein typischer Bestandteil. Ich würde sagen, ich habe schon immer gern geredet. Ich bin auch ein sehr sozialer Mensch, aber ich bin auch aus einer Familie, die Humor, also so ganz normal, ja. Ich bin jetzt auch in keinem kabarettistischen Haushalt groß geworden, sondern so bei uns war Humor ganz normal Bestandteil. Ich hatte aber letztens eine Teilnehmerin, die kam zu mir in eine Trainerausbildung. Und ich sagte, Eva, ich will es nur vorher ankündigen, ich habe tatsächlich zu Hause Ironie nicht gelernt. Also ich bin super schlecht in Ironie verstehen. Ist das alles überhaupt gar kein Thema? Super, ne? Dass du da bist. Wir gucken mal, was wir damit machen. Und im Laufe der Ausbildung ist es dann ein paar Mal passiert, dass irgendwas Witziges im Raum passierte und ich das nicht gecheckt habe. Und sie hat es kapiert und hat dann gelacht. Also das war eine super schöne, finde ich schon das extrem reflektiert, wenn du sagst, ich habe das gar nicht so gelernt. Oder wenn jemand sagt, ich verstehe Ironie nicht so gut, finde ich, ist man schon drei Schritte weiter in seiner Selbsterkenntnis über Kommunikation, über Gesprächsführung, ne? Zu sagen, ich kann was nicht gut und ich kann was anderes eben auch besser. Das ist auch eine super, super tolle Trainerin, die auch Übertreibungen total mag, aber die sich immer ein bisschen schwer tut mit Ironie. Genau, warum hast du Humor gar nicht gelernt? Das ist natürlich ein spannender Haken, an dem ich mich gleich hänge mit dir.
Also gar nicht gelernt. Ja, familiär war es halt, also drei Generationen, ne, unter einem Dach, wo in der Landwirtschaftsaufbau würde ich auch mal vielleicht so ein bisschen sagen, also meine Eltern oder mein Vater hat das vor allem irgendwie vorangetrieben. Mein Opa war schon Mini-Landwirt vielleicht, hatte aber auch noch den Beruf des Fleischbeschauers, so hieß das damals. Also wenn Schlachtungen stattfanden, ne, dann hat er da geguckt, ob das alles passt. Und das kommunikative oder menschliche Miteinander war einfach eher schräg bis schlecht bis streitig, so würde ich es mal nennen. Und ja, es war eigentlich immer nur dieses Schauen, so wie, also da war kein Missbrauch oder kein Schlagen in dem Sinne, sondern verbal nicht, sondern wie sagt man immer, oder sagt Jörg mal so schön, Stimmung ist ja wie wenn man den Raum ausgießt und es ergibt so eine bestimmte Atmosphäre. Ne? Mhm. So. Und die Atmosphäre war halt immer eher angespannt und ging eigentlich nur um Arbeit, um Funktionieren.
Den ja, Hof
also, am Laufen also eher halten, nach dem Motto, ne? auch Zeit zum Arbeiten. Ne?
Mhm. Das ist das gute alte Motto, das wir auch aus so manchem Unternehmen kennen.
Ja, genau. Und solche Unternehmen habe ich mir dann ja auch gesucht. Ne? Man bleibt ja beim Leisten sozusagen eine ganze Weile. Und muss aber sagen, als du vorhin das von mir erzählt hast, auch weil wir uns ja eben darüber schon mal unterhalten haben, ist mir eine Sache eingefallen, wo ich zwischendurch lachen durfte, so nenne ich es mal, oder gelacht habe. Ich bin nämlich dann doch mal bei meinem Opa und bei meiner Oma zum Feierabendprogramm, würde ich es jetzt heutzutage nennen, gekommen. Und mein Opa hat tatsächlich Dick und Doof geguckt. Mhm. Und darüber hat er gelacht, haben wir gelacht. Also das fand ich tatsächlich auch so total lustig. Also diese Komik da drin. Mhm. Genau, das ja. Aber innerhalb der Familie, dass da mal einer einen Scherz gemacht hätte, also das wüsste ich überhaupt nicht. Null. Minus. Ich würde sagen, es war Minusgeschäft.
Und wie ich schon gesagt habe, ne, es muss erstmal einer auf die Idee kommen zu sagen, hier entdecke ich was auch Teil meiner Person ist, was oft ja gar nicht so mit Absicht flöten geht. Ne? Also viele Menschen kennen Menschen, die sie humorlos finden. Nicht alle haben Lust dann zu gucken, wie ist das entstanden, wo ist das verschütt gegangen. Ne? Wo beim Großvater, der auch in Kriegsgefangenschaft war, der war vor dem Krieg ein sehr humorvoller Mann. Also es ist schön, mit meinem Vater darüber zu sprechen, weil er sagt, hatte einen Schalk im Nacken, ne? Der war sehr humorvoll. Ich habe den nur kennengelernt als jemand, der sehr verhärmt, sehr wortkarg, sehr garstig auch. Wir sind dann auch zu meinem Großvater gezogen, als ich 6, 7 war, der so da war, aber den ich eigentlich auch nur als so meckrigen, alten Miesepeter, der meiner Mutter irgendwie das Leben echt schwer gemacht hat, kennengelernt habe und erst heute da sehr viel Verständnis dafür habe, ne? Dass ich auch gerne mal gucke, wo ist denn das verloren gegangen, wo ist man da abgebogen, wo hast du das vergessen, wo hättest du das gern wieder, wo ich sage, wir leisten ja auch oft Ausgrabungsarbeiten. Genau. Und du bist für mich auch ein Beispiel, das so schön, dass du so toll deinen Humor freigelegt hast, ne? Und ja, ihn auch als Coach nutzt und da so liebevoll und so zugewandt bist, wo ich denke, das steckt alles schon in dir drin und trotzdem warst du auch total bereit zu trainieren, zu erkunden, neugierig zu suchen, ne, zu gucken, was, was ist ja, da? Das war für dich bestimmt
auch wirklich, dass wir mit Humor, mit Begeisterung auf die Welt kommen oder geschubst werden sozusagen oder gezogen werden, wie auch immer eigentlich, je nachdem, wie wir so den Geburtskanal verlassen. aber dass uns das eben eher ein Stück abgewöhnt wird, weil eben Eltern vielleicht überfordert sind oder eben in der Schule auch man eben eher irgendwelche Leistungen bringen muss, die jetzt eben auch nicht oft leider nicht so humorvoll sind, obwohl man ja weiß, dass man Bewegung mit Humor alles Kreativität, also man ist kreativer, man ist leistungsfähiger, man ist lernt, also mit Humor, mit einer bestimmten emotionalen Kurve lernen wir sowieso viel besser. Also man könnte da, glaube ich, auch noch an den Schulen unglaublich viel tun, um das allen Menschen zu erleichtern. Und ja, und deshalb ja bin ich auch so happy, das wieder freigelegt zu haben, dass eben, dass man eigentlich Probleme hat, die einen dann dahin bringen, dass es besser wird. Ne?
Hast du das Gefühl, was freigelegt zu haben, was schon immer in dir drin steckt? Oder hast du das Gefühl, es ist was, du hast was Neues gelernt oder beides?
Also ich würde sagen, ich habe beides. Sogar, also überwiegender Teil würde ich sogar sagen, ich habe es neu gelernt. Mhm. Also Neues, es war neue Erkenntnisse, neue. Ja, also einfach der Mut auch heutzutage, ja, auf der Bühne. Oder ich hatte jetzt zweimal Großgruppen, was für mich, Großgruppe war jetzt über 40, also Leute, auch mit einem provokativen Ansatz. Also meine Berufskollegen, Kolleginnen waren das hier in Graz. Und ich hatte, glaube ich, auch da so ein Beides in meiner Brust, so nenne ich es mal. Nämlich ganz viel Angst, vor einer Gruppe zu sprechen. In der Schule habe ich alles abgelesen und so. Man muss auch sagen, dass ich eben, also was heißt nur, ne? Ich habe Realschulabschluss und kein Abitur und so gemacht und hatte auch von Schule die Nase voll. Also ich hatte das Gefühl, so kann das eh alles nicht tatsächlich so. Und bin aber meiner Sehnsucht, glaube ich, so ganz Stück gefolgt. Ich habe das bewundert, wenn das Menschen konnten und eben und dann auch noch humorvoll. Und hätte nie gedacht, dass mir das mal gelingen würde. Ich weiß noch, im Oktober und November waren das jetzt zwei Einheiten im Europasaal hier in der Wirtschaftskammer. Und ich war weniger aufgeregt, sondern voller Vorfreude. Mhm. Und es war
neugierig.
Auch, es hat einfach nur Spaß gemacht. Es war so super. Und ja, und freue mich so sehr darüber, eben es als zum einen vielleicht freigelegt zu haben oder auch so viel dazugelernt zu haben. Und dass ich das Gefühl habe, es ist so natürlich für mich. Also keiner glaubt mir ja, dass ich hier anders war. Ja, wenn ich das erzähle, dann sagen die, okay, das ist schon mal gelogen. und da denke ich...
Du hast dich da nicht entwickelt, Humor kann man nicht trainieren. Nein, du hast auf keinen Fall.
Genau. Das, was ja manche
musst
behaupten.
Schon immer. Ja, das ist auch tatsächlich, dass Leute mir auch zuschreiben, ne? Sagen, Eva, die große Bühne, ne? Die Vorträge, das ist einfach... Das ist Begabung, das kann man gar nicht trainieren. Und ich dann auch oft sage, wenn ihr wüsstet, wie viel ich große Bühne trainiert habe, bis da
ja.
bestimmte Sachen funktionieren. Ich glaube, der erste Vortrag, den ich je für einen Kunden gemacht habe, da hat der Kunde mich ein bisschen mitleidig angeguckt hinterher und hat gesagt, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, Frau Ullmann. Und ich dachte, oh Gott, nein, das darf nie wieder passieren. Ich gehe nie wieder auf eine Bühne. Und ja, glücklicherweise. Habe ich das dann doch gemacht? Und
ja, Gott sei Dank. Übung macht bekanntlich den Meister.
Und viel trainiert. Ja, und ich freue mich auch auf den Tag, wo wir diesen Glaubenssatz hinter uns lassen, ne? Sagen wir so für diesen deutschsprachigen Raum, dass wir aufhören mit diesem, die Briten sind unglaublich viel lustiger, die Deutschen haben gar keinen Humor, ne? Das kann man nicht trainieren. Also das ist ja sowas, also weil du auch sagst, da ist noch viel Potenzial in der Schule. Also ich habe inzwischen ja auch wirklich viele Kollegien an Schulen auch trainiert. Wir waren viel auch in Schulen, Bildungsministerien, in so Lernkontexten unterwegs und es ist wirklich schön und toll, was da auch in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist an Humorentwicklung, einfach an Lust zu gucken, wie funktionieren Individuen, ne? Wie funktionieren Kinder, wie funktioniert Bildung. Also da ist auch viel passiert bei den Lehrkräften.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ich komm noch mal auf deine Erfahrung, auf deine Beispiele zurück, auch gerne noch mal beruflich und vielleicht gerne noch mal privat, wollte ich zu deinem Papa, möchte ich auch gerne noch einen Moment bleiben, aber ich komme noch mal so zu so typischen Coaching-Sessions. Ne? Zu dir kommen Menschen mit privaten Themen, also auch ein Eheproblem, vielleicht hast du da noch ein schönes Beispiel. für uns da, aber es kommen auch Menschen, die sich beruflich orientieren, sortieren. Ne? Du machst, ich mache ja hauptsächlich berufliches Coaching und quasi auch Arbeitskontexte im Training und in den Vorträgen. Zu dir kommen Menschen auch, wenn sie irgendwie mit dem Sohn in der Pubertät oder in der Ehekrise stecken oder ein paar Thema haben oder quasi auch beruflich sich entwickeln wollen.
Ja, genau.
Genau.
Ja, also eben unterschiedliche Kontexte tatsächlich, also wobei bei Paaren, Jörg und ich ja zum Teil jetzt oder zum größeren Teil würde ich sogar sagen, Paar-zu-Paar-Coachings auch machen, weil wir da auch nochmal die provokative Szenenarbeit mit einbauen, also auch szenisch werden und deren Leben entweder aus der Vergangenheit nochmal nachspielen und dann übertreiben oder Zukunftsszenarien machen, wie es aussehen könnte, wenn sie so weitermachen wie bisher.
Das heißt, ein Paar kommt zu euch ins Coaching
ja.
und ihr seid quasi als Paar auch die Coaches
ja.
und dann
genau.
nehmt ihr euch Momente und Szenen raus und bringt die auf die Bühne.
Genau. Also ich sage, eigentlich ist es individuelle Comedy tatsächlich auch zugeschnitten auf deren Leben. Und woran ich mich auch erinnere, das war jetzt gar nicht unbedingt, na, das war auch ein Paar-Thema, aber da kam die Frau allein. Das ist ja auch oft so, dass es das Paar nicht unbedingt zusammenkommt oder auch gerade die Männer sich ja immer noch schwerer tun durchaus. Und jedenfalls war das eine ältere Dame, die war, glaube ich, schon Mitte 60 und die hat noch eine Mutter von über 90 gehabt und die auch immer wieder betreut. Und kam halt zumindest nach dem Gefühl ihres Mannes immer zu spät nach Hause. Und sie kriegte schon Magengeschwüre halbe, wenn sie auf dem Weg nach Hause war, weil sie dachte, oh, gleich kriege ich wieder einen Vortrag, ne, wieso ich so spät komme und überhaupt und so. Und dann habe ich eben auch tatsächlich kurz eine Szene, also ich habe erst schon mit ihr gesprochen sicherlich, aber dann fiel mir sofort eine Szene ein und dann habe ich zu ihr gesagt, also wenn sie das nächste Mal nach Hause kommt, dann soll sie doch nicht den Schlüssel nehmen und aufschließen, sondern sie soll einfach klingeln und sich dann auf die Treppenstufen knien, genau, und so eine Gebetshaltung einnehmen und schon sich
und
verbeugen,
sich schon mal.
Wenn man die Tür aufmacht und sagen, es tut mir leid, Horst, wie auch immer der hieß, ja, ist sowieso ein Synonym, es tut mir total leid, dass ich heute wieder zu spät bin und es soll nie wieder vorkommen.
Bitte erschlag mich nicht.
Ja, genau, und furchtbar und so weiter. Und genau, und diese Frau hat beim Zuschauen so einen Lachkrampf, so einen Lachanfall.
Das hast du ihr quasi vorgespielt.
Ja,
also du hast
genau.
es dann, ach, super schön.
Ich habe ihr das vorgespielt. Also wenn man da eben vor Ort ist, kann man das natürlich besser machen als mit der vor der Kamera. Und genau, und dann hat die also so befreiend gelacht und sagte dann affektiv sozusagen, ja, das wird sie machen, das ist super, eine super Idee. Obwohl ich die ja bewusst überzeichnet hatte, wieder mal, also eine Übertreibung gemacht.
Und da trotzdem dann fühlt man sich so ertappt, ne, und erwischt.
Ja.
Und ich finde, das ist eigentlich das, egal ob man das jetzt humorvolles Spiegeln oder provokativen Stil nennt, ne, dieses sich erwischt, also auf eine ganz positive Art, sich entdeckt, entdeckt, erkannt, gesehen, erwischt fühlen, entlarvt, das kann man vielfältigst nennen. Das, und egal, ob das eine Gruppe ist oder eine einzelne Person, ne, das finde ich so einen schönen Moment, wenn das jemand mit mir gelingt. Also ich mache das tatsächlich auch, dass ich mich irgendwie, mein Mann meckert gerade über irgendwas, was ihn nervt, ne, und ich hocke mich auch dann, knie mich dann hin und sage, also dann, und das machen wir beide, also auch nicht dauernd und auch nicht 24 Stunden lang, so ein Moment, sowas, es braucht immer jemand in der Anspannung, das ist ja erstmal eine professionelle Erwartung von uns auch als Coach, aber auch im Privatleben, es braucht immer jemand, der sich traut, dann zu übertreiben, ne? Oder irgendwas in zu überzeichnen.
Absolut. Und es war eben auch bei dieser Frau so, dass ich dann gesagt habe, sie muss es vielleicht gar nicht machen, das reicht eben, wenn sie daran denkt. Und dieses Bild, wenn wir das so bildhaft vor allem gemacht haben, es reicht ja manchmal auch eine Beschreibung dessen, aber wenn man es noch tut, dann ist es im Gehirn, also wir denken in Bildern und das hat so einen Nachhall, dass man dann, dass sie einfach viel entspannter war und so nicht mehr, sie konnte gar nicht mehr so verspannt sein, sondern sie musste innerlich schmunzeln, wenn sie nach Hause gefahren ist und dachte, im schlimmsten Fall mache ich genau das und damit hatte sich diese Verspannung behoben oder aufgehoben. Ja, und das ist super, was du auch sagst mit der Überraschung nochmal. Ich glaube, es war der Milton Erickson, ne? Der hat, glaube ich, gesagt, dass die größte Hilfe, also der hat es ja aus dem therapeutischen Konzept genommen, also die größte Wirkung der Therapie ist, wenn es einen überraschenden Moment gibt. Also so hat das ausgedrückt, die Unvorhersagbarkeit des Therapeuten. Das kann ja auch des Coaches oder der Frau oder des Ehemannes sein.
Genau.
Oder der Kollegin oder wie auch immer. Aber diese Unvorhersagbarkeit, die macht es eben so lebendig, so anders. Also, und wenn es dann in diesen, ne, wie du das ja immer so schön ausdrückst und auch beschreibst, im positiven sozialen Humor, also verbindenden Humor ist, in diesem wertschätzenden, wohlwollenden, wo wir den anderen ein bisschen aufs Korn nehmen, dann, oder uns selber vor allem auch aufs Korn nehmen und auch aufs Korn nehmen können, dann ist das einfach genial.
Und das ist auch im Training, ne, wenn jemand nicht da sein möchte oder einen Widerstand hat gegen das Thema. Das kann aber auch natürlich seine Anwesenheit sein, ne, dass irgendeine Verknotung im Unternehmen. Und ich habe da, also ich habe ja auch lange in Leipzig eine Impro-Gruppe mitgegründet, noch lange Impro gespielt, wie du sagst. Das hat für mich auch viele Türen geöffnet, so Antennen zu haben für die Angebote, ne, das, was im Raum ist, dass ich das größer
Ja,
machen kann.
genau. Ja, dafür ist ja Improvisationstheater einfach auch nochmal für alle, die das noch nie gemacht haben. Das ist ein Tipp, glaube ich, für alle Menschen, das mal auszuprobieren und mitzumachen. Und man muss ja nicht gleich auf der Bühne stehen, aber es ist einfach hilfreich, da ja, lockerer zu werden. Und diese, was es ja so sehr beinhaltet, die Ja-Genau-Haltung fürs Leben und fürs Miteinander. Und das finde ich auch nochmal so wertvoll.
Und das hat Therapeuten ja tatsächlich auch schon sehr lange, ne, beschäftigt, diese Überraschung, dieses überraschende Element, diese Unplanbarkeit. Die Virginia Satir hat auch mit paradoxen Aufträgen gearbeitet. Paula Watzlawick hat auch mit Humor gearbeitet, ne? Das hatte mich in
Ja.
meiner Abschlussarbeit in der Sozialarbeit total intensiv beschäftigt, ob es Therapeuten gibt und wenn ja, ob die das strukturiert machen, ne? Und dann habe ich von Frank Ferrelli das chaotische Buch gelesen, dachte, ah geil, der macht das schon, aber der hat auch keine Ahnung so richtig, was er da macht. Und dann hat die
Genau.
Nuni Höfner das so ein bisschen strukturiert, ne, so gute deutsche Art für den Ingenieur nochmal
Genau.
strukturiert, aber egal, ob jetzt Milton Erickson, also egal, ob man hypnotisch, ne, oder systemisch, viele, viele Profis, die erstmal von der Grundvoraussetzung dieses zugewandte, wohlwollende, ich bin interessiert an dir, ich traue dir was zu, ich bewerte dein Leben auch nicht,
Ja.
das da, und wie du sagst, dann hatte einen Klienten, der gerade ganz viel engagiert ist, ganz viel um die Ohren hat und dann so überlegte, ob er seine Freunde, die er einzeln nicht mehr schafft zu treffen, ob er die so zusammennimmt und was Großes für die organisiert und was sozusagen die Verstärkung des Impulses. Ne? Ich dachte auch sofort,
Ja.
oh ja, ich sehe es schon kommen. Ne? Ich mache eine große Party mit ganz viel Aufwand, wo ihr alle kommen dürft. Also dieses, was ja für ihn überhaupt gar nichts Entlastendes hat, ne? Sondern dieses, ich hechle den Sachen so hinterher. Und wenn man das so größer macht als Bild, dann entdeckt man sich da gleich wieder und sagt, ja, also eigentlich muss ich es ja nicht noch schwerer für mich machen, sondern eigentlich darf ich es ein bisschen durchlässiger machen und es ist auch okay,
Ja.
sich weniger zu sehen, ne? Und trotzdem an Freundschaften festzuhalten und nicht immer
Ja.
der zu sein, der ganz viel organisiert, um eigentlich die Arbeit dann noch das oder das Thema, das Problem quasi noch größer zu machen, ne?
Absolut, ja. Ja, das ist ganz lustig, wo du das gerade sagst, muss ich nochmal dran denken, dass ich eine Weile in meiner eben Heimat in Norddeutschland, so kann man fast so weit zu sagen, ich mache Sprechstunde, ja. Ich setze mich irgendwo in ein Café oder in ein Bistro und sage immer, keine Ahnung, von 10 bis 11 die Person, von 11 bis 12 die Person und so. Ich lasse die da einfach jetzt alle,
Sie
also
dürfen sozusagen
so,
eine kurze
ah,
Sprechstunde mit
genau,
mir als Freundin
um dann
machen.
doch
So
möglichst
eine.
viele zu schaffen und auch sehen zu wollen durchaus, aber wo man merkt, man kann nie, schafft es eigentlich nicht, eben zu sagen, ach, es ist immer so Open End, ne?
Da finde ich mich ja selber auch wieder, ja, auch als Profi, auch als Coach, dass ich denke, ja, so geht es mir auch. Und diese Wege, das durchlaufen zu lassen und zu sagen, jetzt ist von der Prio der Job und die Kinder dran, ne? Und dann wird sich das auch wieder verändern und dann sind wieder mehr Freundschaften dran,
Ja.
oder da, aber das auch durchatmen zu dürfen, weil da finde ich mich ja genauso wieder, ja? Da sage ich, oh, das habe ich auch schon mal überlegt, ja?
Glaube ich.
Das bin ich sofort dabei. Und dann muss ich es noch einen Schritt größer machen, damit man überhaupt erkennen sagt, ah ja, das ist eigentlich ein bisschen Quatsch. Ja,
Ja, genau, ist
den
vielleicht nicht
Himalaya
so.
jetzt zu besteigen einmal im Jahr, das ist ein bisschen Quatsch, das ist wahrscheinlich nicht ganz unmachbar,
Also
aber
man kommt halt selber auf die absurdesten Ideen, um das Leben irgendwie vermeintlich besser zu gestalten. Ob es immer besser ist, ist dann eben die große Frage. Ne? Genau. Ja.
ich möchte mit dir gerne nochmal zu deinem Papa kommen, weil auch da hast du mich sehr berührt. Das geht uns ja auch so, dass unsere Eltern älter werden, ne? Dein Papa jetzt auch schon über sozusagen du da auch paradox sogar dir das gelungen ist. Und viele Menschen zu mir sagen, also Eva, ja, ne, Humor, wenn es uns gut geht, super, aber sobald Krise, Krankheit, Problemfixierung, ne, Lebensende, Tod, Sterben, Krankenhaus, da ist jetzt wirklich Schluss mit lustig. Genau, erzähl uns von deinem Papa und dem Humor, der dir gelungen ist.
Also ja, also den habe ich ja tatsächlich ein paar Mal, aber eben bis zum Sterbebett, humorvoll provoziert, würde ich es mal nennen. Es gibt zwei, drei, nenne ich es mal, Anekdoten. Also das erste war schon, als er so einen Rollator für drinnen haben sollte oder wollte auch durchaus, aber den hätte er selber zahlen müssen. Dazu muss man sagen, dass mein Vater übersparsam auch war, um nicht geizig zu sagen. Bei allen
in Geißhals?
Ja, genau. Und dann haben wir mit Engelszungen, also ich sag jetzt echt ein paar Geschichten, ne? Nicht, dass du dich wunderst, weil da haben wir gesagt,
wir haben Zeit.
Ich kaufe ihn und bla und so. Und weiß nicht, ob der 200 Mark oder 200 Euro, ich weiß nicht mehr, was da war. Jedenfalls irgendwie so. Und er hat alle Argumente gefunden, das nicht zu tun. Und dann habe ich spontan gesagt, sag ich, du Papa, stimmt, lass es. Sag ich, das geht alles von meinem Erbe ab, also vergiss es. Ja, wir fahren wieder weg. Und flupp hat er den Rollator gekauft.
Ich versuche mal beides, ne? Ich sage, gib bitte alles Geld aus. Ich möchte mich mit niemandem streiten, aber das ist natürlich auch schön, sagen, ne? Gib mal nichts von meinem Erbe aus.
Ja, ja, genau. Das und das schön. War natürlich ja wieder mal, ne? Meine ganze innere Haltung war, ich traue dir zu, dass du den kaufen kannst und das Geld sowieso hast und was weiß ich. Und, ne, und diese, das war der Spaßfaktor zu sagen, ne? Nee, das darfst du jetzt nicht, weil das geht ja von meinem Erbe ab. Und das hat funktioniert, weil ich, also, man sagt ja immer in dem Provokativen, man soll keine eigene Agenda haben, ja. Und wie soll ich sagen, dafür würde ich immer noch wichtig halten. Ein Stück weit hatte ich natürlich irgendwie eine und andererseits war es aber so, dass er ja frei, und die Freiheit habe ich ihm nämlich deutlich gelassen. Er kann sich das Leben erleichtern, wenn er sich einen kauft, und er kann es lassen und sich ein bisschen schwerer machen. Und das wäre mir dann irgendwo auch egal. Und dann wären wir vielleicht in 3 Jahren wieder hingefahren oder so, keine Ahnung. Und dann gab es eben den Moment, wieder ein paar Jahre später, denke ich mal, oder vielleicht war es irgendwann auch zu der Zeit, wenn er schon einen Rollator hatte, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall durfte er keinen Trecker mehr fahren. Mhm. Das war ja als Landwirt auch sein Lebensinhalt tatsächlich, Elixier, Erde schwarz zu machen, so würde ich es mal nennen, ne? Pflügen etc., alles, was dazugehört. Und dann war ihm im wahrsten Sinne des Wortes der Appetit vergangen. Also er war kein Genussmensch. Er hat einfach gegessen, um zu überleben, zu leben, zu funktionieren. Mhm. Und dann bis ins Krankenhaus, ja, also fast am Tropf und so. Und dann überlegst du dir als Familie ja auch wieder, ne, was kann ich machen? Und du schleppst ihm da die leckersten Sachen an und er isst sie trotzdem nicht. Und dann war das war auch mein Anfängen, das weiß ich noch. Also es muss noch davor gewesen sein, vielleicht sogar, dass ich zurückgefahren bin und dachte, okay, ich probiere es jetzt. Und habe mich am Küchentisch ihm gegenüber gesetzt, da saß er gerade, und habe ihm in die Augen gelächelt. Und habe zu ihm gesagt, weißt du, Papa, ich habe es mir überlegt, hör auf zu essen und zu trinken. Ich finde, dann stirbst du schneller, weißt du, dann hast du es hinter dir, vergiss es, lass es, ja. Und die Eva kriegt hier jetzt schon ganz große Augen, das könnt ihr nicht sehen. Aber, ja. Aber und mein Vater hat zurückgelächelt, nachdem ich es ausgesprochen hatte, und hat gesagt, du bist doof.
Schön.
Und er hat tatsächlich sofort, er hat sich selber dafür entschieden, wieder zu essen und zu trinken. Wir mussten aufhören, ihn zu irgendetwas zu überreden. Und auch in diesem Moment oder in diesen ein, zwei Sätzen, mehr waren es ja nicht, hat er gespürt, die Eigenverantwortung wieder voll für sich zu übernehmen. Und das fasziniert mich immer wieder, immer wieder, es hört nicht auf. Und ja, und das ist dann eben auch so geblieben. Und bis er dann wirklich auf dem Sterbebett lag, also Jahre später nochmal wieder. Deshalb, also nicht, dass jemand denkt, ich habe hier meine Familie dauernd durchtherapiert, was man ja auch nicht soll, das weiß ich wohl. Und dann war es aber so, dass er tatsächlich gesagt hat, er war durchaus gläubig, gesagt hat, wieso holt der liebe Gott mich nicht? Also er war auch schon palliativ, aber eben auch zu Hause im Pflegebett und so. Und dann habe ich ihn so an den Händen gehalten und habe gesagt, Papa, weißt du, wenn du immer zweifelst, dann will der liebe Gott dich eben noch nicht haben. Ne? Dann sagt er eben, weißt du, dann musst du noch ein bisschen auf der Erde bleiben. Und so. Und dann hat er meine Hände gedrückt und geschmunzelt und genickt und so. Und hat, also man konnte fast sehen, wie er dachte, ja, so ein Mist, irgendwie werde ich meine blöden Zweifel nicht los, weil er konnte nicht gut vertrauen und wollte immer die Kontrolle behalten. Und so. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, ich sage, ja, jetzt musst du wenn du dahin willst, auf den letzten Metern Vertrauen lernen. Und er ist dann tatsächlich 3 Tage später eingeschlafen. Und ich glaube wirklich, ohne es beweisen zu können, und es ist mir auch nicht wichtig, aber ich glaube, dass es ihm sehr geholfen hat, diese Leichtigkeit und diese auch das Enttabuisieren, das anzusprechen, das steckt da ja auch immer wieder sehr drin. Ja,
Und auch
Wege
diese
leichter zu
Betroffen,
machen,
na, ich
eben
finde auch
auch am Stück.
diese Betroffenheit auch
Ja.
zu, mein Papa ist auch über 80, ne? Und da
Ja.
hatte ich ihn letztens auch gefragt, wie er sich so verabschieden möchte, ne? Er kennt ja auch so viele Leute, ne? Dass sollen wir ihn dann 3 Tage aufbahren? Also so, ich spreche jetzt auch nicht den ganzen Tag drüber, aber immer mal über das Lebensende sprechen, was so vermieden wird. Ne? Es tun alle so, als würde nichts sich verschlechtern, als würde man nicht krank sein.
Genau.
Und trotzdem geistert es ein bisschen so durch. Und dann sagte ich, sollen nochmal alle sich von dir verabschieden kommen? Und er sagt, das. Dann sagte er, na, das nützt mir dann ja auch nichts. Ne? Und ich so, ja, das stimmt, ne? Eigentlich müssten wir die Party vorher machen. Also eigentlich müssten wir jetzt hier irgendwie nur noch mal 3000 Leute einladen, die sich von dir verabschieden können, ja? Wie wir also dieses Übertreiben, Sachen aussprechen dürfen, wohlwollend sein, auch besorgt sein. Ne? Das ist ja auch dein Schmerz, dein, ich finde, man wird auch so noch mal heimatlos, wenn man seine Eltern
Ja,
verliert, ne? Weil Heimat ja auch jetzt ganz unabhängig von einem Ort einfach natürlich
auf
auch
jeden
an
Fall.
Menschen, an Personen hängt. Und ich habe auch schon oft mit ehrenamtlichen Hospiz-Mitarbeitern gearbeitet und finde das so toll, dieses Gegengewicht, ne? Es ist oft was mit starken Emotionen, entweder mit einem Bewusstsein, mit einem Loslassen können oder eben auch einem Festhalten, ich hatte letztens auch eine Ärztin, die einen Patienten hatte und der Angehörige kam also wie ein Wirbelwind auf diese Station und sagte, wieso pflegen Sie meinen Vater schlecht und Sie machen das nicht und Sie machen jenes nicht und Sie behandeln ihn schlecht, ne? Und die hat auch sofort sehr blickig gesehen, dass da was drunter liegt, ne? Und hat ihn rausgenommen aus dem Patientenzimmer und vor die Tür und sich hingesetzt und gesagt, das ist also schwierig und sehr hart zu akzeptieren, dass der Vater jetzt sterben wird, ne? Was der überhaupt nicht verbalisiert hat, was er überhaupt nicht in den Mund genommen hat und sie dann am Ende mit ihm geguckt hat, was sind so kleine Sachen, ne? Wie kann er die Augen anfeuchten oder den Mund befeuchten, wie kann er das begleiten, aber dieses, man hat ja auch nicht nur Menschen, die sagen, das ist okay, das ist gut, du kannst jetzt gehen, sondern man hat ja auch einfach viel
Absolut.
Verdrängung, Leugnung, Aggressivität, wuchtige Emotionen, Wut.
Absolut. Sind ja bei vielen, also Familien, würde ich sagen, viele Sachen nicht aufgeräumt, ne? Genau, die kommen dann nämlich tatsächlich so in den letzten Momenten nochmal total wieder durch, weil man, also alle Beteiligten oft dann sehr dünnhäutig werden, ne?
Und jetzt haben wir viel über natürlich auch über privat gesprochen, ne? Jetzt bist du ein Profi, du hast viele berufliche Situationen, über die wir auch noch sprechen könnten. Ich kann mich aber auch noch erinnern, als ich den provokativen Stil kennengelernt hatte als frisch gebackene Sozialarbeiterin, bin ich dann eine Woche mit meinen Eltern in die Lüneburger Heide gefahren und ich glaube, ich habe die ganze Woche so dermaßen viel dauernd rumprovoziert. Also es tut mir heute auch noch leid. Aber ich meine, irgendwann, da haben wir ja inzwischen eine viel bessere Dosis, ne? Und wissen auch, ist das jetzt Coaching oder mache ich das jetzt privat? Hat, ne? Das machen wir mit einem großen Bewusstsein, auch in einem
Genau.
Kontext, dass ich logisch und folgerichtig sein kann und auch überraschen und ich kann auch provokativ sein, je nachdem, was gerade mein Gegenüber braucht. Aber das irgendwann muss man ja als Therapeutin oder als Coach, als Trainerin, irgendwann muss man ja mal anfangen, ja? Und das
Ja,
dann mit
genau.
Sicherheit auch in der falschen Dosis. Also das wäre auch nochmal eine extra Podcast-Folge,
Ja, das
was wir
stimmt.
gelernt haben, wo wir gescheitert sind, wo wir falsch Humor gemacht haben, wäre eigentlich auch nochmal eine extra
Ja.
Podcast-Folge
Ja, das stimmt, das
wert.
stimmt. Aber zu Anfang, das fällt immer wieder auf, wenn man mit Kollegen, Kolleginnen zusammen ist, die frischer dabei sind, eben die dann da auch manchmal Momente loslegen oder Dinge sagen, wo man merkt, ups, das ist jetzt vielleicht geht auch immer nach hinten los, wenn es schlecht läuft. Aber das ist normal, wie du das gerade gesagt hast. Also da auch vor lauter Begeisterung durchaus, ne? Dass man irgendwie alles, was da nicht bei 10 auf dem Baum ist, wird irgendwie provoziert, also humorvoll irgendwie herausgelockt. Aber manchmal verstecken die Menschen sich ja, weil sie denken, nee, das war's noch nicht. Und da ist ja das liebevolle Wohlwollen einfach so, so wichtig, was man auch, glaube ich, manchmal als Neuling noch nicht genügend verinnerlicht hat.
Wo man erstmal sehr auch mit dem Abarbeiten, ne, einer, was passiert jetzt, was mache ich im Training oder im Coaching, ne, was so ein, da ist man eigentlich noch viel mehr bei sich als beim Gegenüber, und das ist ja mit größerer Routine, genau. wenn der Rahmen auch ein bisschen fester sitzt, dann kann man ja auch noch mehr anfangen zu spielen.
Ja, ja, das habe ich auch also spüren dürfen. Ich finde diesen, wenn man diesen Unterschied dann, ne, irgendwann, der einem auch so bewusst wird, das ist wirklich so, so schön. Ja.
Deswegen mache ich das auch tatsächlich mit, wenn ich Trainer habe, die damit anfangen, dass ich mich wirklich in der Regel erstmal auf das Handwerkszeug, ne, was sind die Bausteine, wie mache ich ein Check-in, wie mache ich ein Check-out, wie führe ich die Gruppe, was ist, wenn die Hälfte der Gruppe thematisch das Ganze an sich reißt, ne, und nur mit einer Abteilung beschäftigt sind, die anderen nicht zu Wort kommen. Also ich finde dieses Logische in unserem Beruf, wie führe ich eine Gruppe, ne, wie leite ich ein Coaching, wie führe ich ein Coaching durch, was ist die Auftragsklärung, was ist die Durchführung. Und dann kommt der Humor eigentlich da oben zu, ne? Weil man braucht sein Gerüst. Aber mit Lehramtsstudenten oder mit Sozialpädagoginnen, die gerade in den Beruf gehen, bin ich auch ganz oft erstmal damit beschäftigt zu gucken, wie setzt du dich durch, ne? Wie, wenn du morgen in die Klasse gehst, wie setzt du dich durch? Und dann gucken wir als nächstes, was ist Humor? Weil das sind so zwei Bausteine, die da unbedingt mit dazugehören.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde dich gerne abschließen, weil du sagst, dein Mann ist auch als Psychologe, der ist auch im psychiatrischen Kontext tätig, und vielleicht hast du da noch ein schönes, also da gibt es ja auch ganz schöne Beispiele, ne? Als wir uns kennenlernten, haben wir ganz intensiv auch über deinen Bereich gesprochen, auch über seinen Bereich.
Sag du nochmal.
Also das ist ja was, wo der Humor, der wohlwollende Humor kommt für mich eigentlich aus dem Psychiatrischen und aus dem Therapeutischen und kommt jetzt ins Coaching und ins Business. Eigentlich kommt der Humor, der helfen kann, eigentlich aus der Ecke.
Genau, das ist es. Das wird ja tatsächlich oft vergessen, oder auch wissen viele, auch Psychologinnen, Psychologen oder so nicht, die sich damit noch nicht näher beschäftigt haben. Viele haben das zwar mal kurz angerissen in der Ausbildung oder so, aber genau das ist es. Er kommt aus der Psychiatrie, also wo wirklich Menschen schizophren, bipolar, depressiv, wie auch immer unterwegs sind, waren. Und genau, man arbeitet auch mit solchen Menschen, genau, weil er auch noch im Angestelltenverhältnis ist, neben dem, dass er bei uns am ÖIP natürlich auch mit Leitung ist sozusagen oder mit Seminare gibt oder solche Sachen. Und der hatte auch, ich überlege gerade, welches ich nehme, kenne natürlich schon mehrere Beispiele. So, aber das eine war zum Beispiel auch, wo eine Frau, wie war denn das? Ich weiß nicht mehr genau, ich nehme das andere, falls es vom Thema besser passt, so nenne ich es jetzt mal. Und wenn mir besser einfällt, da war einer, der schon dieses sogenannte COPD hatte auch, also der kaum Luft kriegt, ne, so eine chronische Lungenerkrankung. Und sich aber auch nicht, ne, geraucht, glaube ich, wie ein Schlot, und ich weiß nicht, kann sich nicht bewegen, Treppen nicht gehen und so weiter. Und, was ich aber noch, ne, der hatte sicher auch noch eine psychische Erkrankung, die ich jetzt nicht ganz genau sagen kann. Aber jedenfalls hat Jörg dann natürlich auch erst, ne, da übst du Treppenlaufen oder eben über das Rationale, ne, wie kann man das jetzt hier antrainieren und so, und das brachte nichts. Und dann hat er eben zu dem gesagt, mit dieser wohlwollenden Haltung wohlgemerkt wieder, ne, ich traue dir zu, dass du doch noch was anderes kannst, hat er gesagt, das stimmt, das mit dem Treppenlaufen wird sicher nichts mehr, also dafür bist du jetzt zu alt oder vielleicht auch zu faul, was auch immer, also wir übertreiben da ja durchaus drastisch. Und glauben aber ja nicht das, was wir da sagen. Das will ich hier nochmal ganz deutlich machen. Und hat dann eben gesagt, weißt du, das ist am besten, Werner, wir kaufen dir jetzt einen Rollstuhl und dann setzt du dich da rein, ganz bequem, und dann, ne, schieben wir dich durch die Gegend, kannst du dir auch ein tolles Modell aussuchen und elektrisch und keine Ahnung und so. Und er hatte noch nicht zu Ende gesprochen. Er sagte, nein, also einen Rollstuhl will er auf keinen Fall. Also das kommt überhaupt nicht in Frage. Und so, und auch da, also das klingt jetzt echt komisch, und natürlich sind Einzelbeispiele, aber die passieren wirklich viel öfter, als man eben denkt, wenn man so arbeitet, dass der seitdem wieder gegangen ist, Treppen gegangen ist und auch nicht mehr geraucht hat. Weil dieses Bild...
Und das finde ich, das ist, du sagst gleich deinen Satz zu Ende, das ist das, was man trainieren muss, ne? Weil wenn man das Zugewandte und die körpersprachlich, und Jörg ist da auch jemand, der sehr herzlich, sehr professionell, sehr liebevoll im Kontakt ist, und das muss man dazu lernen, und das muss man tatsächlich auch trainieren, weil wenn ich sage, na, du läufst bestimmt nicht mehr, ne, du alter Opa, du kommst bestimmt nicht mehr die Treppen hoch, dann ist es eben auch ätzend, und das ist ja als Grundmerkmal, mit so Humor wichtig zu arbeiten, wie du jetzt auch schon mehrmals gesagt hast, dass man ja jemandem was zutraut, dass man im Kontakt ist und dann mit so verschmitzten, ich finde immer so mit dem Schelm in den Augen sagt, ne, das wird wahrscheinlich schwierig, ne, du, vielleicht ist das mit dem Laufen für dich auch nicht mehr gut, und dieser Widerstand, den du dann beschreibst, der geht dann eben in die richtige Richtung, ne, dass jemand dir widerspricht und du eigentlich die schlechte Idee hast als Coach, dass du eigentlich den unsinnigen Vorschlag machst und jemand dann dagegen protestiert und sagt, was er eigentlich machen möchte, und das viel, viel größere Nachhaltigkeit hat, als wenn ich dauernd die Lösung vorschlage.
Ja, weil das wirklich diese intrinsische Motivation hervorlockt. Und wenn es intrinsisch ist, ne, und nicht mehr von innen kommt und nicht von extern. Und das kann man damit wirklich unglaublich gut hervorlocken. Also und ja, das, was du jetzt ganz viel ausgeführt hast, ne, es darf eben nie zynisch und sarkastisch sein. Also nie in diesem bösen, so, du bist eh zu blöd und schaffst es nicht, sondern ich traue es dir zu und ich sag nochmal was anderes, und dadurch locke ich deine Kräfte hervor, an die du selber nicht geglaubt hast. Und das ist auch nochmal so ein wichtiger Teil. Wir trauen diesen Menschen mehr zu, als sie sich selbst in diesem Moment zutrauen. Genau, und das ist eben auch in diesem ganzen psychiatrischen, psychotherapeutischen Kontext so, so, so gut möglich und hat einen irrsinnigen Nutzen dort. Und das ist auch, glaube ich, ein großer Antrieb, also von Jörg und von mir, Menschen da zu unterstützen und ich sage ja sogar ganz groß gedacht, für den Weltfrieden beizutragen, weil die fängt in jedem Menschen selbst an. Dieser Frieden, diese andere Haltung, dieser, ja, manchmal ein bisschen gelassener und in manchen Dingen vielleicht ein bisschen motivierter, ohne immer anderen die Schuld zu geben, dass ihr Leben so bescheiden ist, um es nicht beschissen zu nennen. Und ja, und das
und auch diese
hat da einfach eine unglaubliche Kraft und einen großen Nutzen. Und da machen wir weiter.
Sagt Birgit Deutschmann, Leiterin des Österreichischen Instituts für Provokative Therapie. Birgit macht das, was wir am Deutschen Institut für Humor in Deutschland machen. Das gibt auch ein deutsches Institut für Provokative Therapie von der Lotte Cordes und der Noni Höfner. An der Stelle sei uns nochmal die RTL2-Werbung erlaubt. Also wenn du als Hörerin oder als Hörer in Österreich bist und Lust auf einen oder die Not zu einem Coach hast, wo du sagst, du möchtest gerne schmunzeln, Augenzwinkern, einen liebevollen Humor, dann ist man bei Birgit genau richtig. Und damit hast du total schöne abschließende Worte gesprochen. Ich finde diese Grundidee, dass Humor etwas Liebevolles können darf, egal ob man sich in Österreich oder in Deutschland oder in Hamburg, in Norddeutschland oder in Sachsen-Anhalt befindet, dass Humor was Verbindendes sein kann und was Liebevolles haben darf, das verbindet uns beide, glaube ich, auch in der Grundhaltung und in der Arbeit, die wir an unterschiedlichsten Orten machen und da immer wieder zusammenkommen.
Total. Deutschsprachig darf es bei mir sein.
Deutschsprachig.
Alles.
Es darf auch englischsprachig sein bei mir, aber dann brauche ich ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Das ist sicherlich auch nochmal ein schönes Element für den provokativen Stil. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Und ich möchte auch einfach nochmal, auch wo du es gerade gesagt hast, trotzdem noch was abschließend, nämlich auch diesen Dank an Charlotte Cordes und Noni Höfner sagen, weil auch die für mich einfach großartige Lehrerinnen und Menschen sind, die diesen Humor und dieses provokative, das Paradoxe eben so sehr lernfähig und auch in die Welt gebracht haben und immer weiterbringen. Und das finde ich einfach auch großartig.
Das stimmt, da stimme ich dir zu. Auch dazu gibt es eine tolle Podcast-Folge, wer Lust hat, das noch zu vertiefen.
Ah ja, super. Ja, schön. Ja.
Vielen Dank.
Dir, also das finde ich so toll, dass du auch den Humor an allen Ecken und Kanten in die Welt bringst.
Ja, super. Zauberhaft, dass du bei mir zu Gast warst im Podcast. Vielen Dank für deinen heutigen Besuch.
Sehr, sehr gerne.
Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.